herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Heute bei uns zu Gast ist der Fairs. Fairs treibt den Blue Alpine Cast und die dazugehörige Blue Alpine Research Firma. Und da geht es tatsächlich um technische Analysen, aber auch fundamentale Analysen. Und Fairs und ich haben über Lightning und insgesamt das Layer 2 gesprochen. Schaut euch auf jeden Fall auch seinen Podcast an, der täglich herauskommt. Und er hat auch einen YouTube-Channel dazu. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß.
So, hallo Onur.
Hallo Fairs.
Ja, wir machen ja jetzt zum zweiten Mal die Aufnahme, weil ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Letztes Mal, da haben wir nur eine Spur aufgenommen. Wie geht's dir heute Abend?
Mir geht's sehr gut. Es war kein Fehler, es war einfach ein Missverständnis und passiert, gehört dazu. Dafür können wir nochmal sprechen heute.
Absolut, absolut. Super. Also ich würde sagen, wir machen ja heute ein bisschen eine spezielle Folge für beide Podcasts, für die Kryptohelden und den Blue Alpine Cast. Machen wir es kurz so. Onur, stell dich doch mal für die Blue Alpine Cast Zuhörer vor und dann kann ich mich noch vorstellen und dann schauen wir noch, über welches Thema wir heute sprechen.
Sehr gerne. Also bin schon seit, ich glaube, den letzten 5-6 Jahren in der Tech-Szene in Berlin unterwegs, hatte mein eigenes Unternehmen, war dort CTO und nachdem dieses Projekt verkauft wurde, gab es so ein kleines Vakuum, das war so 2016 ungefähr und da habe ich quasi nach einem neuen Thema gesucht und Kryptowährung und Blockchain fand ich schon immer spannend, das heißt, da habe ich mich zum ersten Mal wirklich richtig tief damit beschäftigt. Zum ersten Mal 2014, aber 2016 richtig tief. Und zu der Zeit hatte ich auch meinen ehemaligen Chef, den Hung, getroffen, mit dem ich quasi den Podcast Kryptohelden heute co-publische. Und bei uns geht es darum, wir wollen quasi fern von der ganzen Preisdiskussion oder von Charts oder ich sag mal nur tagesaktuellen Themen, wollen wir uns wirklich so auf die fundamentalen Themen fokussieren. Und unser Motto ist einfach gemeinsam lernen ohne Hektik. Ja, darum geht es bei uns. Mhm. Und wir gehen schon in die Tiefe, weil ich auch einen technischen Background habe. Aber es soll alles immer noch so sein, dass man es gut versteht.
Sehr cool, sehr cool. Ja, hoffentlich können wir auch heute ein bisschen mehr in die Tiefe gehen beim heutigen Thema. Bevor wir das Thema vorstellen, noch kurz für die Kryptohelden-Zuhörer, die mich noch nicht kennen. Ich bin der Fairs, komme aus der Schweiz, bin momentan in Zürich und ich mache den Blue Alpine Cast. Und das ist eine tägliche YouTube-Show sowie ein Podcast. Bei uns ist die Thematik eigentlich auch eher auf fundamentale Werte, also auf die Fundamentalanalyse. Das heißt, wir schauen uns unter anderem Kryptowährungen aus qualitativer Sicht an und auch zum Teil quantitativer Sicht. Und im Vergleich zu der klassischen, ich sag mal, Chart-Analyse schauen wir uns wirklich die Werte wie das Team, die Technologie, die Roadmap etc. an. Tauchen aber ab und zu doch auch mal in die Nachrichten, in die täglichen Nachrichten. Da spielt natürlich der Preis immer wieder eine Rolle und schauen uns auch an, was das entsprechend für Auswirkungen auf die Kryptoprojekte oder umgekehrt eben auf den Markt haben könnte.
Sehr spannend.
Ja, Onur, sag unseren Zuhörern doch mal, was wir ihnen heute näher bringen wollen.
Also unser Ziel für heute sind drei Sachen. Zum einen, wir wollen heute das Thema Layer 2 mit dem Fokus auf das Lightning-Netzwerk betrachten. Und ich glaube, als ein Ziel wäre schön, wenn jeder versteht, was ist der Unterschied zwischen Layer 1 und Layer 2 und insbesondere, was ist eben Layer 2. Als zweites die Motivation hinter Layer 2 verstehen. Warum benötigt es überhaupt eine Layer 2 oder was sind die Probleme, die dieser Layer, also diese Schicht quasi lösen soll? Und idealerweise als drittes noch einige Beispiele zu hören bekommen, verstehen und dann das Ganze quasi im gesamten Bild rund verstehen zu können. Das wäre so, glaube ich, so das Ziel für heute.
Super. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Fangen wir mal mit so ein bisschen mit dem Problem an. Wir haben ja das klassische, wenn wir jetzt das Bitcoin-Netzwerk anschauen, das klassische Bitcoin-Netzwerk, mit einer limitierten Anzahl Transaktionen pro Sekunde, mit einer limitierten Skalierbarkeit. Und viele Leute sprechen ja immer über dieses Problem Skalierbarkeit. Ist das eines der Hauptprobleme, das wir eigentlich, ich sag mal, auf dem Bitcoin-Netzwerk heute haben?
Das ist korrekt. Das ist eines der Hauptprobleme. Und man hat es eigentlich ganz schön gesehen an den ganzen Diskussionen und den Hardforks 2017 über die Verdopplung der Block-Size. Ne? Also Segwit, nicht Segwit. Dann hast du Bitcoin Cash geforkt mit einem noch größeren Block-Size. Und das ist letztendlich alles die gleiche Thematik. Es ging um Skalierbarkeit. Es ging eben darum, dass das aktuelle Bitcoin-Netzwerk nicht so gut skaliert. Und das Problem können wir eigentlich sehr, sehr gut veranschaulichen. Und um es einfach zu halten, nehmen wir mal die Blockgröße von einem Megabyte vor Segwit. Ne? Wenn wir jetzt eine Transaktion nehmen, die hat ungefähr 250 Byte. Das heißt, in einen Megabyte passen nur 4000 Transaktionen. Und also wenn ein Block ein Megabyte ist, dann passen in einen Block quasi nur 4000 Transaktionen. Und wir wissen ja im Bitcoin-Netzwerk, das ist quasi das Mining oder die Difficulty ist so ausgelegt, dass ungefähr alle 10 Minuten ein neuer Block gemintet wird oder gemined wird. Ja, das heißt, alle 10 Minuten haben wir nur 4000 Transaktionen. Wenn man das einfach mal auf Sekunden herunterrechnet, dann kommen wir bei circa 7 Transaktionen pro Sekunde raus. Mhm. Und nur um einen Vergleich zu geben, Visa ist zwischen 4.000 und 6.000 und skaliert wahrscheinlich bis zu 50.000 Transaktionen pro Sekunde. Wir sind gerade bei 7, ja. Ethereum vielleicht bei 15, 20. In der Realität ist es etwas höher, da wir jetzt Segwit haben und die Transaktionen noch etwas nach oben gehen können. Aber das ist so das Hauptproblem. Es ist teuer und langsam. Und viele sagen, das ist eigentlich gut, denn Bitcoin ist ein Hochsicherheitsledger und stellt eben diese Sicherheit zur Verfügung. Das muss nicht günstig sein und das muss auch nicht schnell sein. Das ist genauso wie wenn du 10 Goldbarren irgendwo hin transportierst. Das dauert auch vielleicht eine Woche. Mhm. Andere sagen, nein, die Vision war von Satoshi Nakamoto im White Paper Peer-to-Peer Electronic Cash. Ja, also ich möchte das wirklich nutzen. Und das ist so der größte Unterschied, den ich zwischen sehr, sehr frühen Bitcoin-Enthusiasten und den heutigen sehe. Die frühen, die hatten wirklich diese Vision, das als Zahlungsmittel zu nehmen. Und heute sagen viele, ja, Store of Value ist mir gut genug. Und das ist so die Problematik. Also aufgrund der geringen Transactions per Second oder auch TPS genannt, skaliert das Netzwerk aktuell nicht so gut.
Also die Frage ist, kann ich mit Bitcoin für meinen Kaffee zahlen oder soll ich mein Bitcoin als digitales Gold lagern? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Allgemeindiskussion. Jetzt, was ich noch sehr spannend finde, ist eben dieser Vergleich, dass eben Bitcoin, jetzt vor allem auch aus Entwicklersicht, sagt man ja immer, Bitcoin ist eher schwierig zu lernen, ist eher schwierig zu programmieren. Kannst du uns da aus Entwicklerperspektive auch etwas erzählen?
Warum es schwierig zu programmieren ist, oder?
Ja, also ob es quasi einen Sinn hat, wieso es eben nicht einfach mit einer Skriptsprache zum Beispiel zu lernen ist.
Also wir haben, also im Gegensatz zu Ethereum, wo wir ja diesen, ich sag mal, Generous Purpose Computer haben, wir haben die EVM, die Ethereum Virtual Machine, und wir haben Solidity als Smart Contract Sprache, wo man relativ einfach, wenn man Solidity lernt, auf dem Ethereum Netzwerk eben Smart Contracts schreiben kann. Und beim Bitcoin war das nicht so geplant. Es gibt zwar auch eine Skriptsprache für Bitcoin und die sich auch weiterentwickelt hat. Aber tatsächlich hat ja Vitalik Buterin, ich glaube beim Mastercoin anfänglich, versucht auf dem Bitcoin-Protokoll quasi seinen Gedanken von Ethereum zu implementieren. Und nur weil es nicht geklappt hat, ist Ethereum überhaupt zustande gekommen. Also Bitcoin ist in der Hinsicht schon eher wirklich eine reine Currency mit limitierter Programmierbarkeit. Mhm. Das vielleicht nur kurz mal angerissen. Ansonsten, wie gesagt, also die Idee, beziehungsweise so, wie sich Bitcoin jetzt entwickelt hat, ist, dass es eben nicht so für den als Zahlungsmittel für den Kaffee geeignet ist. Ne? Mhm, und wenn man jetzt von Skalierbarkeit redet, dann möchte ich nochmal ganz kurz anreißen, Layer 1 und Layer 2. Also Layer 1 Skalierbarkeit, beziehungsweise, um mal vielleicht nochmal das Problem aufzugreifen. Beim Bitcoin muss ja jede Transaktion auf jeden Ledger kopiert werden. Das ist quasi, so funktioniert das Netzwerk, dadurch ist auch eine gewisse Redundanz und Sicherheit vorhanden. Das ist sehr, sehr schwierig zu skalieren, denn wenn wir tausende von Nodes haben, müssen Transaktionen auf tausende von Nodes kopiert werden. Übers Netzwerk, da können Probleme auftreten, es ist ein komplexes, verteiltes System, Distributed System. Ein Ansatz, der immer wieder im Ethereum oder auch bei anderen Netzwerken gebraucht wird, ist Sharding. Ja, wenn ihr Sharding hört, Sharding heißt quasi nur, ich muss nicht alle Transaktionen bestätigen, sondern ich bestätige nur einen Teil. Ja, nur ein Subset, was ich sehe. Und das ist, wenn wir davon sprechen, das wäre quasi eine Layer 1 Skalierbarkeit. Denn das passiert immer auf dem originalen Netzwerk, auf dem Bitcoin-Netzwerk oder zum Beispiel auf dem Ethereum-Netzwerk. Da braucht man nichts anderes, da braucht man kein Layer 2. Das ist quasi eine Option, die exploriert wird, um auf Layer 1 zu skalieren. Das ist aber sehr, sehr, sehr komplex. Und weil es so komplex ist, haben wir heute auch Ansätze zur Layer 2 Skalierung. Und ich glaube, das Wichtigste, was man heute mitnehmen muss, ist, Layer 2 ist alles, was nicht direkt auf der Chain passiert. Also nicht on-Chain, sondern so gesehen off-Chain. Auch wenn es vielleicht eine andere Chain ist. Auch wenn es vielleicht eine andere Blockchain-Technologie ist. Es ist nicht auf der Original-Chain, es ist nicht auf dem, ja, eben Layer 1 Bitcoin oder Layer 1 Ethereum, sondern es ist auf einer Sidechain oder wir kommen auch noch zu anderen Beispielen. Aber das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man heute mitnehmen sollte. Layer 2 passiert außerhalb der Original-Chain. Und das ist eben eine Skalierbarkeitslösung, die ja über das Kernnetzwerk hinaus versucht, Transaktionen zu skalieren oder auch Rechenleistung zu skalieren.
Das ist super interessant, weil ich dachte immer, dass Sharding eigentlich auch Layer 2 wäre. Aber du sagst jetzt, Sharding ist traditionelles Layer 1 Skalieren, oder?
Ja, Sharding ist Layer 1, weil Sharding ist einfach partitionieren. Also ich muss nicht eine Kopie des ganzen Ledgers haben, sondern ich habe einfach nur je nach Regel oder je nach Segmentierungslogik, sehe ich nur einen Teil. Und anstelle von einer Million Transaktionen muss ich vielleicht nur 1000 bestätigen. Und andere müssen eben auch 1000 bestätigen, aber andere 1000. Ja, sodass im Gesamten probabilistic, also so die Wahrscheinlichkeit oder die Sicherheit sehr, sehr hoch ist, man aber nicht jede einzelne Transaktion bestätigen muss. Das ist so grob Sharding und das ist quasi Layer 1. Und ja, also vielleicht nochmal, um direkt weiterzumachen, Layer 2 heißt deswegen auch Skalierungslayer, wird natürlich immer auf die Layer 1 raufgebaut. Das heißt, alles, was in einer zweiten Layer passiert, ja, also wir nehmen mal wirklich jetzt Bitcoin als Beispiel. Alles, was jetzt surprise, surprise, im Lightning-Netzwerk passiert, was ein Layer 2-Lösung ist, muss natürlich irgendwann wieder auf die Layer 1 geschrieben werden. Denn das ist ja unser Hochsicherheitsledger, das ist ja das, was wir vertrauen, also wem wir vertrauen. Und wenn das nicht passieren würde, dann hätten wir quasi ein komplett separates Netzwerk. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja die Sicherheit von Bitcoin oder wir wollen ja die Sicherheit von Ethereum, aber wir wollen eben vielleicht damit auch unseren Kaffee bezahlen oder vielleicht auch schnellere Transaktionen haben. Und die Idee ist einfach, wir haben eben die Sicherheit und den Konsensus vom Layer 1 als Anker oder fixen Punkt in der Zeit und wir können aber trotzdem schnellere Transaktionen durchführen und haben geringere Fees und brauchen auch keine andere Währung dazu. Also ich kann direkt Bitcoin zum Kaffeezahlen nehmen und brauche jetzt nicht irgendwie noch Bitcoin Lightning oder sowas.
Kannst du uns die Layer-2-Technologie anhand vom Lightning-Netzwerk für Bitcoin erklären? Also wie genau funktioniert das jetzt ganz konkret beim Lightning-Network?
Ja, sehr gern. Also wie gesagt, wir haben ja gesagt, das, was da beim Lightning-Netzwerk passiert, die Transaktionen, die sind nicht alle auf der Haupt-Bitcoin-Blockchain, sondern die sind in einem separaten Netzwerk. Deswegen heißt es auch Lightning-Network. Es ist quasi ein separates Netzwerk. Mhm. Es funktioniert ganz grob so. Es ist ein System von Smart Contracts, wie gesagt, basierend auf Bitcoin. Und die Idee ist, wenn ein sogenannter Payment Channel, also ein Zahlungskanal, eröffnet wird, dann wird quasi ein Multisig-Wallet, was Bitcoin hält, auf die Chain geschrieben, wo eben die Teile der Keys, wie eben bei Multisig üblich, verteilt sind. Um noch konkreter zu machen, ich habe meinen Lieblingskaffeeladen, ich möchte dort meinen Kaffee kaufen mit Bitcoin und ich gehe dorthin und sage, ich möchte gerne einen Payment-Channel eröffnen mit diesem Kaffeeladen. Ja, ich habe einen Bitcoin in diesem Multisig-Wallet, der Kaffeeinhaber hat 0 Bitcoin und wir starten zusammen dieses Multisig-Wallet und schreiben eben, eröffnen diesen Channel, schreiben das auf die Chain. Das ist eben diese sogenannte 2-out-of-2 Multi-Signature-Transaction, die auf die Blockchain geschrieben wird. Und sobald das passiert ist, es ist nach wie vor, habe ich den Bitcoin und das Kaffee hat 0. Aber sobald das passiert ist, kann ich für jeden Kaffee, den ich dort kaufe, innerhalb vom Lightning-Netzwerk einfach quasi ja mir das anschreiben lassen sozusagen. Also das ist vielleicht eine gute Analogie. Es gibt ein Balance-Sheet, das ist quasi wie so ein Anschreiben im Lightning-Netzwerk. Und sagen wir mal, ein Kaffee kostet 0,1 Bitcoin. Ja, sehr teurer Kaffee. Ich kaufe jetzt jeden Tag einen Kaffee. Nach 5 Tagen habe ich 0,5 Bitcoin verbraucht. Das ist in diesem Balance-Sheet im Lightning-Netzwerk. Muss nicht unbedingt in die Bitcoin-Chain geschrieben worden sein, wird aber höchstwahrscheinlich durch einen Snapshot irgendwo mal zwischengelagert sein. Und wenn wir jetzt sagen, okay, ich ziehe jetzt um, ich brauche keinen Channel mehr zu diesem Kaffeeladen, wir wollen diesen Channel zumachen, dann wird eben gesettelt im Layer 1. Ich kriege meine 0,5 Bitcoin raus, der Kaffeeinhaber kriegt auch seine 0,5 Bitcoin raus und wir haben gesettelt und Layer 1 heißt deswegen auch Settlement Layer und Layer 2 heißt eben Skalierbarkeitslayer. Ja. Das ist so ganz grob das Beispiel. Und der Trick ist quasi dieser Balance Sheet im Lightning-Netzwerk, der aktualisiert wird. Und das Besondere daran ist jetzt, es gibt ein sogenanntes Routing. Ja. Und Routing heißt nichts anderes als, wenn ich einen Channel zum Kaffeeinhaber habe und ein Kaffeeinhaber und du hast auch einen Channel zu diesem Kaffeeinhaber oder zu diesem Kaffee, dann könnte ich jetzt auch direkt zu dir Bitcoin schicken, ohne einen separaten Channel mit dir aufmachen zu müssen. Das wäre dann ein sogenannter Hop, der durch diese Routing-Technologie ermöglicht wird. Und das ist so, ich sag mal, der Clou. Also wenn es eine gewisse Anzahl von Channeln gibt, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendeinen Weg zu jemandem finde über vielleicht 20 verschiedene Channel, ist da eben relativ hoch. Das ist so ein bisschen die Vision von Lightning.
Sehr cool. Diesbezüglich jetzt nochmal bezüglich Layer 1 und 2. Da habe ich eventuell ein Beispiel, das wir auch schon letztes Mal angesprochen haben. Und zwar Layer 1 ist eigentlich sind die Transaktionen und die Settlements zwischen den Zentralbanken und Layer 2 eigentlich zwischen den, sagen wir, den Privatbanken. Das heißt, die Privatbanken tauschen natürlich jeden Tag Gelder, Währungen, Kredite aus, aber effektiv bei den Layer 1 oder eben den Zentralbanken wird das Ganze dann gesettelt nach einer gewissen Zeit. Natürlich haben heute die Banken keine Payment Channels, wie du gesagt hast, und machen auch Routing ein bisschen anders, aber eigentlich so analog finde ich das noch ein sehr gutes Beispiel und das zeigt auch, wieso eigentlich die Leute, die gesagt haben, ja, Bitcoin eben heute zum Kaffee bezahlen ist vielleicht nicht geeignet, aber dafür ist ja eigentlich auch die Technologie vielleicht gar nicht ausgelegt. Vielleicht sollte es eben für diesen Zahlungsausgleich eben dienen und dann das Layer 2, wie du gesagt hast, eben eher, sagen wir, als Alltagslayer oder als Alltagsschicht eigentlich gebaut werden.
Es ist tatsächlich eine sehr gute Analogie aus einer gewissen Sicht, denn im Layer 1 wird natürlich auch die Monetary Policy kontrolliert. Und Monetary Policy heißt einfach nur, wo wird kontrolliert, wie die Inflation ist, wie viel Supply es gibt, oder eben aus Bankensicht, wie die Zinsen sind, wie hoch die Zinsen sind, wie hoch ist der Leitzins. Das kann nur im Layer 1 kontrolliert werden, die Monetary Policy. Und in deinem Beispiel machen das eben auch, können das nur die Zentralbanken und nicht die Privatbanken machen.
Absolut.
Also aus der Sicht passt das Beispiel auch.
Cool. Wie ist das beim Layer 2 Routing? Wenn ich und du einen Channel eröffnet haben und wir eigentlich unsere Alltagstransaktionen machen, jetzt aber irgendwie jemand anders kommt und eine große Transaktion durch unseren Channel schickt, müssen wir da Gebühren zahlen oder wie läuft das genau ab mit den Gebühren in den Channels?
Also die Gebühren, es gibt auch Gebühren, weil es muss einen gewissen ökonomischen Anreiz geben, um auch diese Lightning Nodes zu betreiben. Die Gebühren sind aber wesentlich geringer, weil sie nicht auf die teure Bitcoin-Blockchain geschrieben werden müssen. Diese sind eben so teuer, weil da hunderte von Millionen Mining-Equipment dahinter sind, eine gewisse Sicherheit zur Verfügung stellen und alle möglichen Leute dieses Netzwerk nutzen wollen. Und hier ist es wirklich vielleicht eine kleinere Anzahl, die nur ihren Kaffee damit bezahlen wollen. Mhm. Es gibt die sogenannten Payment Hubs. Ja, die sind sozusagen spezialisiert darauf, viele Channels zu haben mit vielen Organisationen oder Leuten, damit eben das Routing gut funktioniert. Der Clou jetzt, wenn jemand eine große Summe schicken will, ist eigentlich eher folgender. Also die Fees, muss ich ehrlich sagen, habe ich in dem Beispiel gar nicht so betrachtet, sondern was interessanter ist, ist, dass im gesamten Lightning-Netzwerk stecken nur wenige Millionen US-Dollar. Ja? Ich glaube, 3 Millionen US-Dollar oder so. Das heißt, man könnte gar nicht eine große Summe damit bezahlen, weil es das Lightning-Volumen überschreiten würde, beziehungsweise man müsste eben bei dieser 2-out-of-2 Multisig-Transaction müsste man schon diese Summe eben vorher einzahlen, damit das Lightning-Netzwerk größer wird. Aber ich meine, ganz ehrlich, dann kann man es auch direkt über Bitcoin schicken und das wäre eben nochmal sicherer. Also so gesehen ist es nicht geeignet für größere Zahlungen und das ist auch eigentlich eines der Nachteile. Eben, es gibt mehr Zentralisierung, es ist eine extra Middleware, über das Bitcoin-Team, dem wir ja so sehr vertrauen, keine Kontrolle hat. Mhm. Man muss online sein, ja, also Offline-Payments funktionieren nicht. Es ist nicht so sicher, weil die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks ist nicht gegeben. Mhm. Und das Netzwerk wurde auch schon mal gedidost, ja. Denial of Service Attack sozusagen. Mhm. Und da sind 200 Nodes einfach mal verschwunden, also down gegangen. Und das ist schon ein schwerer Schlag für so ein Netzwerk, 20%. Das ist beim Bitcoin-Netzwerk definitiv nicht passiert und passiert auch nicht so einfach. Also das sind so wirklich die Nachteile. Die Vorteile liegen auch auf der Hand. Es ist gewisserweise privater, da nicht alles on-chain zu sehen ist. Es ist günstiger, die Fees sind eben geringer und die Transaktionen sind mehr oder weniger instant. Ja. Und es ist trotzdem trustless, weil es mit durch Smart Contracts funktioniert und jetzt nicht irgendwie eine zentrale Einheit da irgendwas freigeben muss. Also so gesehen, sehr, sehr interessanter Ansatz, aber aktuell noch wirklich sehr, sehr klein.
Könnte man auch sagen, dass das Lightning Network oder jetzt Layer 2 Technologien allgemein auch ökologischer sind, weil eigentlich nur eben einmalig dieser Channel eröffnet werden muss und dann eigentlich durch den Channel geschickt wird, ohne dass quasi eben konstant auf die Layer 1 oder auf die Hauptchain geschrieben wird?
Also solange die Layer 1 unökologisch ist, durch zum Beispiel Proof-of-Work-Mining, definitiv ja. Das ist ja quasi ganz, ganz simple Logik. Definitiv ja. Mhm. Und beim Bitcoin-Netzwerk haben wir eben SHA-2-Algorithmus und eben tausende von ASIC-Minern, die eben der Umwelt tatsächlich auch schaden. Mhm. Einer der größten Kritikpunkte für Bitcoin. Und auch einer der Gründe, warum das Ethereum-Netzwerk auf Proof-of-Stake basierende beziehungsweise hybride Lösungen auch umsteigen möchte. Mhm. Was wiederum andere Probleme hat. Aber das ist, glaube ich, so eigentlich der größte Bereich im Bereich Consensus oder auch eigentlich ist das Membership Control. Wie verhindere ich Sybil Attacks? Ja? Darum geht es ja bei dem Mining. Das ist quasi ein großes Problem, dass es nicht ökologisch ist. Mhm. Und Lightning definitiv ökologischer. Weil die Lightning Nodes, da ist jetzt kein rechenintensives Mining dahinter.
Mhm, das Lightning Network ist ja nicht die einzige Layer 2 Technologie, oder? Du hast gesagt, es gibt noch andere. Kannst du da vielleicht ein paar nennen, oder?
Genau. Das haben wir anfangs gesagt. Es wäre schön, wenn man so ein paar im Kontext, im Zusammenhang auch nennen kann und versteht. Mhm. Und im Ethereum Netzwerk gibt es zwei weitere sehr bekannte Layer 2 Lösungen. Das eine sind State Channels. Und das andere ist das Plasma, Plasma Chains oder Plasma. Und State Channels sind ähnlich zu Lightning, aber es geht eben über reine Payment Channels hinaus, können eben auch arbiträre Updates und Daten ausgetauscht werden. Also es geht nicht nur um Payments, sondern auch Smart Contracts zum Beispiel, die aktualisiert oder geändert werden können. Und das ist so ein bisschen die Idee. Ein Beispiel wäre jetzt ein Schachspiel auf der Blockchain. Ja, ich muss jetzt nicht jeden einzelnen Zug auf die Layer 1 Chain schreiben, sondern ich kann einfach ein Spielstart und ein Spielende auf die Chain schreiben, und das Spielende würde eben alle Züge vom schwarzen und vom weißen Spieler eben beinhalten und entsprechend das Ergebnis aufzeigen. Somit hätten wir zwei Transaktionen und nicht 40 zum Beispiel, wenn das Spiel 40 Züge lang war. Das vielleicht ganz kurz zu State Channels. Also ähnlich wie Payment Channels, aber mit etwas mehr Daten, also eben entsprechend State, einem Zustand. Und Plasma, die Idee von Plasma ist es quasi verschiedene Unterblockchains zu haben, oder man sagt Child Blockchains. Und sowohl State Channels als auch Plasma Chains sind alle an die Ethereum Chain verankert, attached. Also die führen alle zu Ethereum durch so einen Pfad zurück irgendwann. Aber innerhalb dieses Layer 2 State Channels oder dieser Layer 2 Plasma Chain kann eben können ganz, ganz viele andere Sachen passieren. Und bei Plasma ist das Interessante, die Child Chains können wiederum andere Child Chains erschaffen, also spawnen heißt es. Und somit kann man eben relativ komplexe Applikationen bauen, die Vorteile von Blockchains bieten, wie zum Beispiel die Immutability, Unveränderbarkeit, Transparenz und so weiter, die aber nicht die Nachteile, nämlich die teuren Gas-Fees auf dem Ethereum-Netzwerk unbedingt haben müssen, da vielleicht nur am Ende ein gewisser Zustand verankert wird auf der Hauptchain. Und deswegen heißt es auch oft Sidechain, Plasma-Chain. Und wie ähnlich beim Lightning-Netzwerk, schneller, geringere Fees. Beispiel wäre, wenn man sich CryptoKitties vorstellt, haben sicherlich viele gehört, sind quasi digitale Katzen, die man besitzen kann, eindeutig auf der Ethereum-Chain. Und man möchte jetzt so ein Spiel wie Hearthstone, ja, das ist quasi ein komplexeres Kartenspiel, drumherum bauen. Das wäre super teuer, alles nativ auf dem Ethereum-Netzwerk zu bauen, eben wegen der Gaskosten. Und das könnte man auf so einer Plasma-Chain bauen und nur geringere, wichtige Ereignisse auf die Ethereum-Chain schreiben, um eben gewisse Stände abzusichern. Das ist so ein bisschen der Gedanke. Vielleicht, dass man es nochmal gehört hat, Truebit, auch eine Layer-2-Lösung, um eben sehr, sehr rechenintensive Aufgaben einfach auszusortieren. Denn Skalierung heißt nicht nur Transactions per Second. Es geht nicht nur um die Anzahl der Transaktionen, es geht auch quasi um die Art und Weise der Berechnung. Und eine sehr komplexe Berechnung, die aber vielleicht nur in einer Transaktion mündet, ja, ist auch nicht optimal, von den Ethereum Full Nodes laufen zu lassen, sondern das könnte eben durch Truebit auf einer Layer 2 Lösung passieren. Das sind so, glaube ich, die drei bekanntesten Beispiele.
Und du hast ja gesagt, das Lightning Network hat etwa einen Gesamtwert eigentlich von etwa 3 Millionen US-Dollar. Du hast jetzt auch Plasma genannt. Sehe ich das richtig, dass die eigentlich immer noch in Beta sind oder immer noch in Forschung und dass eigentlich immer noch ein paar smarte Entwickler daran arbeiten, dieses Netzwerk auszubauen und besser zu machen?
Bei Lightning jetzt?
Mhm. Bei Lightning und Plasma. Also Lightning existiert ja schon, es gibt ja Nodes, aber könnte man eigentlich sagen, dass das noch in Beta ist und Plasma noch in Forschung?
Also ich werde sogar noch radikaler. Für mich ist das gesamte Ökosystem noch, ich sag mal, Alpha.
Okay.
Und Lightning, auch wenn es jetzt ein Netzwerk gibt, aber man muss sich immer so vorstellen, der Distributed Ledger Space, Blockchains, Cryptocurrencies sind immer noch ein reines intellektuelles Experiment. Es ist noch nichts hart bewiesen worden. Und es ist an sich quasi eine Welt, in die man eintritt, die schon ein sehr, sehr hohes Risiko birgt. Und alles innerhalb dieser Welt, was wiederum noch neu und ungetestet ist, hat eben nochmal multipliziert ein höheres Risiko. Somit wäre Lightning Pre-Alpha. Und Plasma definitiv auch Pre-Alpha Experimental Research State. Also das sollte man immer im Hinterkopf haben. Mhm. Andererseits, das Ethereum-Netzwerk, also beim Lightning-Netzwerk sind ja ungefähr 3 Millionen gelockt in diesen Channels und oder Multisig-Wallets. Und beim Ethereum-Netzwerk ist zwar ein anderer Use-Case, aber wenn wir mal jetzt uns das ganze Maker und DAI oder DAI-Ökosystem anschauen für das Lending, da sind 300 Millionen Dollar gelockt. Das ist das Hundertfache. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe aktuell von der Technologie her und auch von den Layer 2-Lösungen her und überhaupt von dem ganzen Fortschritt der Ökosystems her, sehe ich Ethereum also mindestens eine Magnitude fortschrittlicher aktuell. Und da passiert einfach viel, viel mehr. Aktuell läuft ja die ETH Paris, also ETH Paris. Und ich habe da auch wieder einige Sachen mitbekommen. Es ist wirklich super faszinierend zu sehen, was da einfach gebaut wird. Also es geht ja bei Lightning-Netzwerk oder auch bei Maker. Oftmals wird von DeFi gesprochen, Decentralized Finance. Und durch die ganzen Wrapped-Coins im Ethereum-Netzwerk wird Ethereum gerade zu so einem Financial Hub, was so irgendwie gerade mal nebenbei passiert. Ja, also die Vision von Bitcoin wird jetzt nebenbei mal im Ethereum-Netzwerk implementiert. Also heißt nichts, aber ich glaube, es passiert mehr gerade aus Entwicklungssicht im ganzen Ethereum-Ökosystem. Was okay ist, weil Bitcoin will nur diesen einen Use Case, nämlich der Hochsicherheitsledger zu sein, werden und Ethereum eben darüber hinaus deutlich mehr.
Mhm. Ja, bei Ethereum sagt man ja auch irgendwie ein programmierbarer Computer oder ein programmierbares System eigentlich im Internet und Bitcoin quasi die Währung des Internets. Von daher, ich glaube, die beiden Plattformen können durchaus auch koexistieren und ich sehe es auch immer mehr, also wie du gesagt hast, die Entwickler, die werden eher in die Ethereum-Welt gezogen, kann eben auch genau wegen der Diskussion bezüglich, was ist einfacher zum Lernen, wie komme ich schneller in diese Kryptowelt eigentlich als Programmierer auch rein, da habe ich auch von vielen Leuten eben gehört, Bitcoin viel zu schwierig zum effektiv produktiv etwas zu bauen und Ethereum ist da natürlich mit dem, was ist das, Solidity heißt, glaube ich, mit Solidity um einiges einfacher, auch als Einstiegsdroge, frech gesagt.
Genau, und ich möchte dazu noch erwähnen, auch wenn jetzt im Ethereum-Netzwerk wesentlich mehr passiert, das soll jetzt nicht im Umkehrschluss heißen, dass alle Ethereum kaufen sollen. Das würde gar keinen Sinn machen. Denn man muss sich trotzdem vor Augen halten, kommen wir wieder zurück zum Punkt Monetary Policy. Mhm. Das Bitcoin-Netzwerk ist deflationär gestaltet. Das heißt, es gibt ein Cap von ungefähr 21 Millionen Bitcoin. Wir sind gerade bei 17 Millionen, glaube ich, oder 18 Millionen fast. Mhm. Und wenn die gemintet sind oder gemeint sind, dann gibt es keine mehr. Wie das Netzwerk dann abgesichert wird, ist eine andere Frage, aber ich sag mal, in der Theorie gibt es dann keine mehr. Ethereum ist quasi mit einem 60 Millionen Pre-Mine gelauncht zu Genesis und hat kein Cap aktuell. Also es gab eine Überlegung, das bei 140 Millionen mal zu cappen, aber aktuell ist es nicht final, es gibt kein Cap. Das heißt, mit jedem Block Reward diluten meine Ethereum, auch meine Bitcoin, aber meine Bitcoin deutlich weniger und es gibt diese Block Halving, ja. Und bei Ethereum ist es theoretisch ongoing und das ist quasi wie eine Steuer, die man bezahlt. Das muss man sich immer vor Augen halten. Also die Entwicklung kann die Steuer zwar überholen und dann ist der Wertzuwachs mehr, als man an Steuern gezahlt hat, aber man sollte nur grob verstehen, Bitcoin deflationär und Ethereum definitiv inflationär. Und ungefähr mit einem Target 2% oder ich glaube am Ende 1,4% Inflationsziel zu haben, was ja auch von der EZB oder von der Europäischen Union angestrebt ist. Also man muss wirklich die Monetary Policy von beiden Netzwerken verstehen, wenn man über irgendwie Investment nachdenkt. Ansonsten, aus Entwicklersicht, ich glaube, ist Ethereum spannender.
Mhm. Sehr cool. Nochmal ganz kurz zurück zum Lightning Network. Da gibt es ja auch neben dem traditionellen Lightning Network, das wir heute benutzen können, auch praktischere Anwendungen. Eines dieser Anwendungen ist ja auch auf Twitter. Das hast du, glaube ich, auch mitbekommen.
Ja, genau. Das habe ich mitbekommen, weil der Twitter-CEO Jack das nämlich getweetet hat. Oder wie wir sagen, geschillt hat. Genau. Und zwar Tippin' Me hieß es, glaube ich, ne?
Ja, genau, richtig.
Und ja, eines der Hauptprobleme des Web 2 oder des Internet ist ja, wir monetarisieren nur über Werbung. Und jeder hasst Werbung. Und ich kenne keinen, der jemals auf diese Werbung geklickt hat, aber es sind irgendwie Millionen schwere Businesses, Facebook, Google, die auf Werbung basieren. Und so eine Idee von Web 3 ist ja, weg von Werbung, mehr hin zu Micropayments. Ja, anstelle von Werbung zu sehen bei einem Artikel, kann ich vielleicht den Autor des Artikels mit 5 Cent oder 10 Cent rewarden. Und das wäre quasi ein Tipp. Und Tippin' Me ist quasi, also wie so ein Trinkgeld, ist quasi eine Implementierung von diesem Trinkgeld für Content-Hersteller oder Content-Producer. Und auf Twitter ist so ein bisschen viral gegangen, weil Jack das getweetet hat. Das habe ich so am Rande mitbekommen.
Genau. Und lustigerweise, es gibt ja bereits eigentlich solche Versuche, eigentlich direkt Content zu monetarisieren mit irgendwie Patreon oder Flatter gibt es, glaube ich, auch. Aber mit Tippin' Me wäre es quasi komplett, ja, wie gesagt, dezentralisiert, ohne zentrale Einheit eigentlich, die unser Geld dann steuert. Aber leider, wir hatten letzte Woche oder vor 2 Wochen darüber gesprochen und dann waren es noch 3.000 Downloads und ich habe gerade gestern nachgeschaut, 4.000 Browser-Extension-Downloads von Tippin' Me bis jetzt.
Ja, ist nichts.
Es ist natürlich gar nichts, ja, leider.
Du hast kurz Patreon angesprochen. Ja, Patreon ist ein sehr gutes Beispiel, um eben Content durch die Community, durch eine Subscription Content-Hersteller zu rewarden. Das große Problem ist Censorship. Ne? Also genau. Wir hatten tatsächlich YouTuber, die gebannt wurden aufgrund vom, was weiß ich, Hate Speech oder was auch immer denen vorgeworfen wurde. Und die haben einfach ihr Einkommen verloren. Und das ist deswegen der perfekte Use Case eigentlich für Krypto. Und es gibt auch wirklich, ich habe das mal geresearched, mindestens 8 verschiedene Krypto-Patreons. Ich glaube, so das bekannteste ist Bitpatron, also bitpatron.co. Mhm. Und macht auch total Sinn, denn ich will ja gerade in diesem Anwendungsfall keinen Censorship-Layer, keinen zentralen Patreon-Layer haben, der darüber hinaus auch hohe Fees hat.
Genau. Die 5%, die man dann abgibt, ja.
Mhm. Ein anderes Beispiel vielleicht wäre Steam oder Steemit, ja, wo quasi was eine Plattform baut, wo direkt Content hergestellt werden kann. Aber das Problem dabei ist, wie kriegt man die Leute dorthin, den Content dort zu produzieren? Und Twitter hat den großen Vorteil, dass der Content oder der Microblogging-Content, die Tweets, auf Twitter ja schon existieren. Das heißt, da quasi irgendeine Art von Payment-Layer aufzubauen, finde ich super interessant. Also wenn sie das schaffen, dann bin ich davon überzeugt. Und ich weiß nicht warum. Ich fand damals schon Twitter auch immer interessanter als Facebook. Facebook habe ich auch vor einigen Wochen endgültig gelöscht. Mhm. Gab jetzt einen interessanten Post übrigens von Mark Zuckerberg, wo man eine separate Folge zu machen kann. Aber genau, und ich finde Twitter ist wirklich sehr, sehr interessant und könnte eine wichtige Rolle spielen, Content zu monetarisieren oder auch eben dieses Thought Leadership zu repräsentieren. Und da bin ich echt gespannt, was da passiert. Und ja, aktuell, was du da gesagt hast, 4.000 Downloads, das ist ja wirklich nichts. Also jede App hat ja irgendwie 10.000
Monthly Active User. Genau. Sehr aber ich glaube eben, was das Spannende ist definitiv, was du gesagt hast, nämlich, dass Jack Dorsey das Ganze getweetet hat und auch als CEO halt auch einen bestimmten Einfluss auf das Produkt hat. Und das wäre natürlich, wenn das Ganze dann top-down kommt und etwas wie Tippin' Me oder Tippin' Me quasi direkt implementiert wird in Twitter, dann kommen genau diese interessanten Effekte ins Spiel, die du gerade angesprochen hast.
Genau, ja. Da bin ich auch sehr, sehr drauf gespannt, was da passiert.
Absolut. Zum Ende, Onur, auf was jetzt konzentrierst du als Entwickler, als kryptointeressierter Entwickler dich in den kommenden Monaten? Du hast gesagt, für dich ist das ganze Krypto-Zeug, sagen wir, noch ein Alpha oder Beta. Was ist für dich spannend in den kommenden Monaten oder auch Jahren?
Das ist eine interessante Frage, die ich mir so tatsächlich gar nicht stelle, sondern ich bin irgendwie mittendrin und beobachte viel, nehme viel auf, arbeite auch selber an einem Projekt. Ich glaube, eine interessante Sache ist, obwohl die ganze Szene von Entwicklern getrieben ist und von Researchern getrieben ist und teilweise Crypto-Punks und Anarchos, haben es nur sehr, sehr wenige geschafft, entsprechend diese Gruppe und diese Entwickler dafür zu belohnen. Denn oftmals sind es Spekulatoren oder Investoren, die große Anteile eines Netzwerkes besitzen. Ich glaube, es wäre super spannend, wenn wir Mechanismen hinkriegen in diesen Netzwerken, wo auch tatsächlich die Entwickler als Wertkreierer mehr davon haben, auch einen ökonomischen Anreiz haben, als, ich sag mal jetzt, Leute, die große Mining-Farmen haben und vielleicht gar kein großes Interesse an dem Erfolg des Netzwerks haben, aber eben den ROI sehen, schnell auscashen und günstig an Strom kommen, sage ich jetzt mal. Das ist so, glaube ich, eine Sache, die ich sehr, sehr stark beobachte. Und das fände ich spannend. Einfach wirklich zu schauen, wie kann man wirklich diese Netzwerke nachhaltig auch aufbauen? Denn, ja, also wir hatten ein Thema gerade angesprochen. Was passiert, wenn wir 21 Millionen Bitcoin gemintet haben und es keine Coinbase-Transaktion mehr im Block Reward gibt? Dann haben wir quasi nur noch die Transaktionsfees. Entweder schießen die Transaktionsfees in die Höhe, oder wir müssen es aufstocken, oder wir switchen eben vom Proof of Work auf eine andere Konsensusfamilie. Also es muss irgendwas passieren. Es muss nichts passieren, es kann auch nichts passieren, aber dann werden viele nicht mehr meinen, und die Sicherheit des Netzwerks wird runtergehen und ich weiß nicht, wozu das führt. Also die ganze Frage der Nachhaltigkeit, und es ist gar nicht so lange hin, also das werden wir jetzt in den nächsten 10 Jahren alles erleben. Also 10 Jahre im Großen und Ganzen ist jetzt nicht eine Riesenzeit, finde ich.
Absolut.
Das ist eigentlich so, wie kriegen wir Nachhaltigkeit hin, wie wird Value gecaptured, Wert kreiert und aufbewahrt? Das finde ich, das ist so die spannendste Frage. Ansonsten, die Technologie wird sich immer weiterentwickeln und wer jetzt Entwickler ist, der sollte sich definitiv im Ethereum-Ökosystem umschauen. Auch sehr interessant ist Polkadot und das ganze Ökosystem dort. Es gibt sehr, sehr viele Online-Kurse, falls sich jemand irgendwie interessiert, um so Blockchain-Entwickler oder Ethereum-Entwickler zu werden. Da gibt es sehr, sehr viele gute Ressourcen. Ich glaube, da kriegt man einen guten Einstieg. Und an sich, ich finde, die Community und der Spirit ist einmalig. Und als das Internet aufkam, war ich definitiv zu jung. Und jetzt bin ich halt mittendrin und das macht einfach nur Spaß. Und ich habe gar nicht große Erwartungen daran. Es ist einfach nur, ich könnte mir nichts anderes gerade vorstellen zu machen.
Sehr cool, sehr cool. Ist lustigerweise, ich habe gerade, glaube ich, heute eine Statistik gelesen, dass die Anzahl der Blockchain-Entwickler zusammen mit dem Preis gestiegen ist bis letzten Jahres, also quasi zum Hype. Und dann quasi seit 2018 sind ja die Preise gefallen um etwa 80-90%, so etwas. Aber die Anzahl der Entwickler, die sich verringert hat, war nur etwa 10-15%. Das heißt, ein großer Teil entwickelt weiterhin aus Überzeugung mit und glaubt an diese Projekte und findet genau wie du eben die Entwicklung auch spannend. Und da denke ich, ich finde halt immer, wenn Entwickler an einer Technologie und an Innovation arbeiten, dann kommt immer etwas Gutes dabei raus. Also ob es jetzt im Endeffekt eben das Ethereum-Netzwerk wird, das Lightning-Network oder etwas ganz anderes, ich bin da wirklich gespannt, was für spannende Projekte auf die Beine gestellt werden. Wahrscheinlich Projekte, über die wir noch gar nichts wissen.
Ja, also wenn man sich auch die VC-Gelder, also die Venture-Capital-Gelder anschaut, die in die guten Projekte fließen, das sind immer noch Millionen und Summen. Also es floriert und es geht den Projekten sehr gut und die Investoren haben viel Hoffnung. Der ICO-Hype war halt so ein bisschen schädlich. Als jetzt teilweise Sicherheiten an Retail-Investoren verkauft wurden, ohne reguliert zu sein. Das war wirklich toxisch fast. Und das hat auch Ethereum geschadet in dem gesamten Ökosystem. Aber davon abgesehen, ja, also wir sind einmal zum Mond geflogen und wieder zurückgekommen. ist eigentlich die Entwicklung sehr, sehr gut.
Sehr cool, ja. Sehe ich auch so. Also auf jeden Fall gibt es noch weitere Themen, weitere spannende Sachen, die wir in der Zukunft hoffentlich zusammen besprechen werden, Onur. Vielen Dank an dich und die Kryptohelden-Community und danke natürlich auch an die Blue Alpine Cast Zuhörer und Zuschauer. Abschließende Worte, Onur, von deiner Seite?
Abschließende Worte vielleicht für unsere Zuhörer. Wie kann man dich erreichen? Wo findet man dich? Ganz kurz.
Mich findet man auf bluealpineresearch.com oder auf bluealpineresearch.de auf YouTube bzw. Blue Alpine Cast in den typischen Podcast-Plattformen und sonst auch via Kontaktformular.
Sehr schön. Ja, uns findet man unter kryptohelden.de, Kryptohelden mit K. Und wir haben einen Telegram-Channel, wo wir auch sehr aktiv sind. Und ansonsten, mich persönlich könnt ihr auch auf Twitter unter @onuakpolat kontaktieren und wir antworten auch sehr, sehr häufig, wenn nicht immer.
Sehr cool, ja, das werden wir auf jeden Fall alles verlinken in den Shownotes. Onur, vielen Dank für das tolle Gespräch und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Danke auch, Fayez. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
Liebe Kryptohelden, wenn ihr fleißig mitdiskutieren wollt, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Und wenn ihr ansonsten Feedback habt zur Folge, kontaktiert uns gerne entweder über Telegram, Twitter oder direkt über unsere Webseite. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao.